denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 4. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, auf diese Folge freue ich mich ganz besonders, denn es war wieder so viel los, Frau Kneißl, diese Woche. Wir hatten es jetzt gerade schon im Vorgespräch, der Gefangenenaustausch, der historische Gefangenenaustausch zwischen dem Westen und Russland, der Hamas-Führer, der getötet worden ist in Teheran, in Iran, der Angriff auf Beirut, die Ankündigung von Erdogan, in Israel einzumarschieren, und in Venezuela wurde Maduro wiedergewählt, was für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Dazu noch die Olympischen Spiele, die hier auch breit diskutiert werden. Also wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen heute, Frau Kneißl. Und bevor wir das jetzt aber angehen, wie immer zunächst Woche 5 in ihrem Holzhaus oder wie ein österreichisches Medium schrieb, in ihrer Holzhütte. Wie geht's Ihnen? Und ich habe gesehen, Sie hatten hohen Besuch aus Kuwait, diese Woche. Sie haben dort ein Interview geführt. Worum ging es da? Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie einen Kinoclub gründen möchten bei Ihnen im Dorf. Was hat es denn damit auf sich, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Themen haben wir allerhand. Was mein Leben hier, mein sehr erfülltes Leben in der russischen Provinz anbelangt, es war eine höchst intensive Woche zwischen Küche fertig bauen, noch nicht ganz fertig, und diversen Texten, die ich verfasste. Beziehungsweise eben hat dieser Besuch aus Kuwait 48 Stunden eine wirklich schöne, interessante Unterbrechung in das Landleben gebracht. Ich wurde kontaktiert über den arabischen RT-Sender, ob ich Interesse hätte an einem Gespräch mit dem Moderator Osman Al-Anjari, der eine sehr umfassende Talkshow in Kuwait führt. Er hat unter anderem Edward Snowden interviewt, vor vielen Jahren auch Gorbatschow, und war immer wieder in Russland. Und ich habe ihm gesagt, ich bin aber nicht in Moskau, nicht in St. Petersburg, ich bin ein bisschen weit weg. Und er hat gesagt, gar kein Problem, wir kommen mit unserer Crew dorthin. Und sie sind auch wirklich, also die 5 Stunden Anreise vom Flughafen. Es gibt übrigens Direktflüge Kuwait-Moskau. Es gibt ja keine Direktflüge mehr Frankfurt oder Paris. Aber aus dem arabischen Raum gibt es eigentlich aus fast allen Hauptstädten Direktflüge nach Russland. Und ist angereist mit einer großen Filmcrew. Der Bürgermeister von Kasimov, das ist hier die nächstgrößere Stadt, hat uns sehr, sehr sympathisch geholfen, einen Drehort zu finden. Und was vielleicht auch für viele Russen ein Novum war, ich habe das dann auf meinem Telegram-Kanal gemerkt, die haben gesagt, wir wussten nicht, Kasimov ist benannt nach dem tatarischen Khan Al-Qasim, der so ein Zeitgenosse von Ivan dem Schrecklichen war. Und Ivan der Schreckliche übrigens im Russischen ist weniger als schrecklich gesehen, sondern der Große, ja, Ivan Grosny. Er hat eine ganz andere Wahrnehmung in der russischen Geschichte als aus dem Westen. Aber auch das ist nichts Neues in der Wahrnehmung der russischen Geschichte. Kasimov ist eine alte tatarische Gründung und hat eine bis heute funktionierende Moschee mit einem wunderschönen Minarett. Wir haben das tatarische Kulturzentrum auch besucht, und die Kollegen aus Kuwait und auch aus Ägypten, die da waren, meinten, sie spüren auf menschlicher Ebene so viel Anknüpfungspunkte mit ihrem Gegenüber aus Russland, und das war in unserem Fall beispielsweise auch nicht nur der Bürgermeister, das waren die Kinder, die Dorfbuben, die ich Ihnen vorgestellt habe, Sprachlich war es schwierig, weil auch ich bin noch nicht wirklich fit, um Russisch-Arabisch zu dolmetschen. Das geht alles nur radebrechend. Aber wir haben uns auf einer anderen Ebene wunderbar verstanden. Und wenn man es vielleicht auf den Punkt bringen will, das sind Familienmenschen, die auf Familienmenschen treffen. Das sind Welten, die sich auf einer ganz anderen Ebene treffen, als das vielleicht die deutschen Investoren waren, die österreichischen Opportunisten aus dem Kunst- und Kultursektor, die so lange in Russland mitwirkten, solange es nützlich war, und dann eben den Rücken gekehrt haben. Aber es ist eine Chemie, ein Funken, der überspringt. Und wir hatten 48 intensive, interessante Stunden. Das Interview selbst dauerte sehr lange. Ich habe einen Großteil des Interviews auf Arabisch geführt. Dort, wo es mir dann schwieriger war, das Vokabular zu finden, ging es ins Englische rüber. Aber es war ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, und das Hauptthema, angenehmerweise, war jetzt nicht, soll ich sagen, diese wiederkehrenden Fragen zu ich und Russland, und wann ich russische Staatsbürgerin werden würde und so weiter. Das ist leider ein Thema, das immer wieder hochkommt, wiederholungshaft, sondern es ging wirklich um mein Leben in der arabischen Welt, um die Rolle der arabischen Sprache in meinem Leben, Kindheit in Jordanien. Unter anderem hat er sich auch daran erinnert, dass ich mit 17 einen Brief an den damaligen libanesischen Präsidenten Amin Shemayel geschrieben hatte und auch eine Antwort bekam. Also er hat wirklich sehr, sehr gut recherchiert, und es war eine wirklich gute Konversation. Und ich hatte ursprünglich wirklich nicht das große Interesse, da jetzt ein Interview zu führen, weil genug Interviews gegeben in den letzten Monaten. Aber ich muss sagen, dieses Gespräch war ein richtiges Gespräch, und damit und besonders, und auch eben mit dem Fokus arabische Welt. Und man spürt dieses Drehen auf Ost-Südost, das funktioniert auf vielen Ebenen.
Ja, und das unterscheidet sich dann wahrscheinlich auch von den vielen Gesprächen, die Sie in der Vergangenheit mit BBC, CNN und Co. geführt haben, wobei es dann ja primär zumeist um Ihr Verhältnis zu Russland und zu Putin geht, um Ihre Hochzeit, die Sie damals, wo damals Putin eingeladen worden ist, wo es zu diesem bekannten Tanz kam mit Ihnen, wo Sie daraufhin den Knicks gemacht haben. Das war zumindest Teil, von Ihrem Interview mit der BBC. Ich erinnere mich noch gut. Das heißt, da ging es dann tatsächlich um Inhalte. Das freut auch mich. Da ist dann einfach eine gewisse inhaltliche Qualität noch zu spüren, ein Respekt. Genau, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne einsteigen in das politische und geopolitische Geschehen der vergangenen 7 Tage. Und wir fangen mal ganz aktuell an mit dem, was dort am Donnerstagabend geschehen ist. Denn dort wurde ein historischer, ja, ein spektakulärer Gefangenenaustausch vollzogen, an dem Russland, die USA, Deutschland und viele andere Staaten beteiligt waren. Unter anderem kam dabei der US-Journalist Ivan Gershkovich, der deutsche Rico K. und auch der verurteilte russische Vadim Krassikow frei. Krassikow ist hier in Deutschland besser bekannt als der Tiergartenmörder. Er hatte im Jahr 2019 im Berliner Tiergarten einen georgisch-tschetschenischen Oppositionellen erschossen und war dafür von einem Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die ganze Operation lief über die türkische Hauptstadt Ankara, und sie hatte sich schon seit einigen Tagen angedeutet, spätestens nachdem der weißrussische Präsident Lukaschenko in Weißrussland am Dienstag die Todesstrafe gegen den deutschen Rico K. aufgehoben hat. Ja, unter dem Austausch dabei war auch, wie gesagt, der Reporter des Wall Street Journal Ivan Gershkovich, der im März 2023 wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde und im Juli zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Auch Kanzler Scholz hat jetzt hier die ehemaligen Inhaftierten direkt bei mir um die Ecke am Köln-Bonner Flughafen am Freitag empfangen. Er betonte in seiner kurzen Ansprache, man habe zwischen rechtlichen und humanitären Prinzipien abwägen müssen. Und auch US-Präsident Joe Biden hat die Einigung auf den historischen Gefangenenaustausch in einem Statement als eine Meisterleistung der Diplomatie gepriesen. Ja, Frau Kneißl, eine Meisterleistung der Diplomatie. Damit kennen Sie sich gut aus. Stimmen Sie da dem noch Präsidenten Joe Biden mit dieser Einschätzung zu?
Ja, aber es war nicht seine Meisterleistung. Es war nicht die Meisterleistung des US State Department, sondern es war die Meisterleistung in absoluter Diskretion. Und das ist ja immer das entscheidende Momentum, dass die Mitarbeiter der Nachrichtendienste, vor allem der Türkei, aber auch des russischen FSB, des belarussischen Nachrichtendienstes und damit auch dann ihrer Gegenüber auf US-amerikanischer Seite diesen Gefangenenaustausch über die Bühne brachten. Und Diskretion ist das wesentliche Element. Das heißt, es ist nichts durchgesickert. Und es waren hier, ich vermute einmal, weniger die Außenministerien involviert als vielmehr die Nachrichtendienste, vielmehr die Sicherheitsdienste. Und die zwei wesentlichen Pole, wo sich das abspielte, war eben zum einen Ankara, zum anderen aber auch Minsk. Ja, eine Meisterleistung der Diplomatie, aber die handelnden Personen waren hier Nachrichtendienstmitarbeiter, Chefs und nicht die Mitarbeiter der jeweiligen Außenministerien. Und es musste eine ganze Reihe von Staaten involviert werden, weil es kamen auch Personen, die in Slowenien verhaftet waren, in diesen Gefangenenaustausch hinein. Es waren die von Ihnen genannten eben US-Bürger plus auch russische Staatsbürger, die in Russland verurteilt waren als ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was alles die Straftatbestände waren, aber es ging um Verrat, es ging um Arbeit also diese Foreign Agent Tatbestände. Und die wurden eben auch in die USA damit dann abgeschoben. Das war ein zweifellos der größte Gefangenenaustausch seiner Art seit dem Kalten Krieg. Vielleicht kennt der eine oder andere unseren Zuhörern den Film, mir fällt jetzt der Titel nicht ein, aber ich glaube, es ist irgendetwas mit Die Brücke. Ja, es gab ja die Klinkerbrücke in Berlin, Ostberlin, Westberlin, wo gibt's einige, ich habe einen Film mal gesehen vor ein paar Jahren. Die eine oder andere Person, ja, maximal, sagen wir mal, zwei, drei Personen, die in einem Austausch involviert waren, aber hier haben wir doch eine sehr, sehr große Gruppe. In Moskau kam Staatspräsident Putin persönlich, gemeinsam mit Sergei Naryschkin und dem Verteidigungsminister Beljusew. Also, wie Sie eben auch zitieren, Olaf Scholz, der Kanzler, hat begrüßt in Washington, hat die Begrüßungszeremonie eigentlich mehr Kamala Harris übernommen als Biden, der daneben stand am Airport. Das alles war natürlich dann auch eine Illustration der Bedeutung. Ja? Das ist eine Aktion, die in die Geschichtsbücher eingeht. Und ich habe immer wieder der Rolle der Türkei meinen Tribut gezollt in unseren Gesprächen, wenn Sie mich auch gefragt haben, ja, wer kann da und dort vermitteln? Die Türkei schafft es, eben nicht nur auf diplomatischer Ebene, sondern auch auf nachrichtendienstlicher Ebene eine sehr kluge Rolle zu spielen. Und ich wiederhole mich, das mit dem unersetzbaren Element der Diskretion.
Ja, und es ist aus meiner Sicht auch interessant, dass Belarus, Weißrussland da wieder diese Rolle eingenommen hat. Sie hatten ja damals schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges mit Minsk I und Minsk II viel auf diplomatischer Ebene dazu beigetragen, dass es da zu einem Frieden kommt in dieser Region und auch die Türkei rund um die Verträge von Istanbul aus April 2022, die wir hier schon thematisiert haben, haben einmal mehr gezeigt, dass sie sich als Friedensvermittler in dieser Region und zwischen dem Westen und Russland engagieren möchten, dass sie dazu bereit sind. Jetzt ist aber dennoch die Frage, die im Raum steht, Frau Kneißl, wie ist das Ganze einzuschätzen und zu deuten? Also ist das jetzt eine Annäherung zwischen dem Westen und Russland? Wird das womöglich zu baldigen Friedensverhandlungen auch über die Ukraine jetzt führen aufgrund dieser ja, Verhandlung der Geheimdienste, oder wird das die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland in keinerlei Hinsicht verändern? Also sehen Sie da jetzt das Ganze positiv, was die Diplomatie angeht, oder glauben Sie, dass das am Ende alles so weitergeht wie bisher auch, Frau Kneißl?
Die nachrichtendienstlichen Kanäle sind seit Jahren offen, also auch seit Februar 2022, allen Widrigkeiten zum Trotz. Das hat auch Präsident Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson betont. Nachrichtendienste sind wir in Kontakt, ja, und ja auch zwischen Kiew und Moskau werden doch in einer gewissen Regelmäßigkeit Kriegsgefangene ausgetauscht oder zuletzt jetzt auch Leichen von verstorbenen Soldaten oder getöteten Soldaten. Und das ist in gewisser Weise nichts Neues, ja. Nun hat man gesehen, dass diese konstante nachrichtendienstliche Zusammen- oder Kontaktkommunikation, das ist keine Zusammenarbeit, nur von Zeit zu Zeit, die kann dann Resultate zeitigen, wie in diesem Fall. Und es haben auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Verteidigungsminister immer wieder einen Kontakt gehabt, Boris Pistorius ausgenommen, mit dem, glaube ich, spricht man nicht. Aber man spricht sozusagen, es gibt ja im Deutschen den Satz, das Sprichwort, mit dem Schmied und nicht mit dem Schmiedlein reden. Also wer etwas erreichen will, geht zum Schmied und nicht zum Schmiedlein. Daher das Gegenüber Moskaus ist Washington in diesem Fall. Und die Vermittler sind oftmals in der Türkei, teilweise auch in Katar. Die haben auch den einen oder anderen Gefangenenaustausch vermittelt. Und da sieht man, wo heute die Diplomatie sich abspielt. Also es ist kein EU-Staat involviert. Ja, es gibt keinen Willy Brandt, es gibt keinen Olaf Palme, es gibt keinen Bruno Kreisky. Das waren sozusagen die Staatsmänner, die in den 70er, 80er Jahren noch ihre Rolle spielten, weil sie einen vertrauensvollen Ruf genossen. Und mit denen man dann vielleicht das eine oder andere vereinbaren konnte, weil sie Handschlagqualität hatten. Und genau das fehlt ja heute in Europa weit. Ja. Also es gibt in keinem einzigen EU-Staat eine Persönlichkeit, die über eine solche Handschlagqualität verfügen würde. Und die haben wir aber in anderen Staaten, die haben wir in Katar, die haben wir in anderen arabischen Staaten. Und ich komme da nochmals auf unser Eingangsgespräch zurück, dass diese gewisse Chemie, diese gewisse, ja, der respektvolle Umgang und alte Qualitäten, Charaktereigenschaften, die im Westen leider weitgehend verloren gegangen sind, die haben wir mehr in der arabischen Welt, die haben wir in der Türkei und auch eben in der Volksrepublik China. Daher sucht man heute diplomatische Kanäle, dann sucht man die im Osten und im Süden, aber nicht im Westen. Und um jetzt diese Frage auch noch korrekt zu beantworten, wird das sozusagen für eine Verbesserung sorgen. Zwei Denkschulen in Russland. Ich habe ein Interview dazu auch von einem russischen Politologen veröffentlicht, der meinte, nein, das ist also absolut kalter Krieg jetzt. Das war eine kleine Ausnahme oder eine wichtige Ausnahme, keine kleine. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es wird nicht zu einer Aufweichung der Fronten kommen. Das ist die eine Denkschule. Und ich habe eben vorher jetzt lang ausgeführt, die Kanäle waren immer offen. Ja. Also das ist jetzt nicht, dass plötzlich Kanäle aufgemacht wurden. Das andere ist vielleicht Eine Bestätigung dessen, dass Europa hier keine Rolle spielt, dass wenn es zu Gesprächen kommen sollte, die in Richtung Feuerpause gehen, die in Richtung technische Verhandlungen gehen, ja, es kann nur bottom-up und nicht top-down funktionieren, wie ich immer wieder betone, es wird nicht mit einem Handschlag zwischen Politikern beginnen. Der Handschlag zwischen Politikern kann nur am Ende von technischen Gesprächen stehen. Und das wird meiner Ansicht nach Washington-Moskau sein. Das wird nicht Brüssel-Moskau sein. Das wird nicht Berlin-Moskau sein. Und ich glaube, das hat sich noch nicht ganz herumgesprochen in der EU. Und das hat sich auch sicherlich nicht herumgesprochen in einigen kleinen EU-Staaten, die dann dazwischen meinen, sie können sozusagen eine Rolle spielen, wenn sie gleichzeitig aber auch Russland in jeder Richtung hin dann doch wieder boykottieren. Vielleicht ein Nebensatz zu Russland, weil zu Ungarn. Wir hatten vor einigen Wochen ein ausführliches Gespräch über die Vermittlungsbemühungen des EU-Vorsitzenden Viktor Orban, ungarischer Premierminister, Langzeit-Premierminister. Es ist wichtig, dass hier zumindest einer Flagge zeigt und das laut tut, zahlt dafür einen sehr hohen Preis innerhalb der EU bis hin zum Boykott des ungarischen Vorsitzes. Aber die Entscheidungen werden zwischen Moskau und Washington erfolgen, ja? Und vielleicht wird es ein Vorgespräch in Budapest geben, warum nicht, ja? Als Ort eines Treffens, aber vermitteln im Sinne von, wir bauen jetzt hier Kanäle auf, wir führen Vorgespräche, wir tasten ab, was möglich ist, das werden andere Personen machen. Und zwar im Hintergrund. Ich betone immer wieder das Element der Diskretion, ja. Und Viktor Orban geht nicht diskret vor, ja. Viktor Orban geht lautstark vor. Das mag jetzt auch seine Wichtigkeit haben, ja. Aber will man etwas erreichen, und ich glaube, das weiß man auch aus jedermanns Leben, dann tue ich das nicht lautstark.
Und man muss ihm zugutehalten, zumindest macht er überhaupt was. Er ist der erste westliche Politiker gewesen, der überhaupt mal sich mit beiden Seiten unterhalten hat, sowohl mit Moskau wie auch mit Kiew und im Anschluss noch mit Peking und Washington. Also das zumindest ist mal hervorzuheben. Aber wahrscheinlich haben Sie recht, das wesentliche Element ist dann letztendlich die Diskretion. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns dieses Thema zunächst mal zu den Akten legen. Es wird uns ja hier im Podcast weiterhin auch beschäftigen, wie die Relation zwischen dem Westen und Russland sich nun im Zuge dieses Krieges weiterentwickeln. Und jetzt werfen wir mal einen Blick rüber nach Nahost oder wie Sie immer sagen, nach Westasien. Denn was dort diese Woche geschehen ist, ist ja in Worte kaum mehr zu fassen. Wir stehen da wirklich jetzt am Rande eines Flächenbrandes. Denn Ismail Haniyeh, der politische Anführer der Hamas, wurde bekanntermaßen am Mittwoch bei einem Attentat in Teheran, in Iran, getötet. Haniyeh war dort aus Katar nach Teheran angereist, um dort an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten teilzunehmen. Wie es heißt, sei dann der Hamas-Führer, sei er bei einer Attacke auf seine Residenz getötet worden. Und das ist das Pikante dabei, dieser Sprengsatz sei bereits vor 2 Monaten in einem Gästehaus für iranische Staatsgäste versteckt worden. So berichtet es zumindest die New York Times unter Berufung auf unterschiedliche Beamte aus der Nahostregion. Und offenbar verstanden es die Attentäter, verschiedene Sicherheitslücken im iranischen Militärapparat auszunutzen. So heißt es in diesem Bericht. Diese Sicherheitslücken hätten es ihnen dann erlaubt, eine Bombe in eine an sich bestens gesicherte Gebäude zu schmuggeln. Und der Sprengsatz blieb dazu mehrere Wochen lang unentdeckt. Den iranischen Offiziellen zufolge stellt dies ein katastrophales Versagen der iranischen Geheimdienste und natürlich eine enorme Blamage auch für die Revolutionsgarden dar. Haniyeh, wer ihm da draußen nicht bekannt sein sollte, war einer einer der prominentesten Hamas-Führer. Er war seit 2017 Vorsitzender des Politbüros der Hamas und im Jahr 2021 wurde er für weitere 4 Jahre in seinem Amt bestätigt. Und ja, kurz zuvor hat die israelische Armee zudem auch ein Wohngebiet in Libanons Hauptstadt Beirut angegriffen, da dort der ranghohe Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr umgebracht worden ist. Bei dem Angriff wurden allerdings nicht nur Shukr umgebracht, sondern auch zahlreiche Bewohner getötet, darunter mehrere Kinder. Das Ganze ist eine Vergeltung für einen Raketenangriff vom vergangenen Wochenende, auf dem bei den Golanhöhen 12 Minderjährige getötet wurden. Verantwortlich wird dafür die Hisbollah gemacht von israelischer Seite. Ja, Frau Kneisel, also da spielt sich alles total verrückt, was sich dort drüben abspielt. Dennoch, zunächst mal jetzt meine Frage an Sie. Iran hat jetzt ja angekündigt, in Form von ihrem obersten Führer Ayatollah Khamenei hat jetzt den Befehl gegeben, Vergeltung dafür durchzuführen innerhalb der nächsten 72 Stunden, hieß es am Donnerstag. Das heißt womöglich in der Nacht vom Sonntag auf Montag. Wir erinnern uns ja auch an die letzte Vergeltung vom Iran auf Israel. Wir hatten dazu auch in unserem Podcast gesprochen. Also Frau Kneisel, zunächst, wie blicken Sie da auf die Lage und wie gefährlich ist das Ganze? Könnte es da jetzt womöglich tatsächlich zu einem Krieg zwischen Iran und Israel kommen? Wie blicken Sie darauf?
Die Lage ist meines Erachtens um einiges mehr an der Kippe, als sie Ende April waren. Also Sie haben jetzt kurz auch darauf hingewiesen, der iranische Drohnenangriff auf Israel und Raketenangriff, es waren Drohnen und Raketen, die am 24. April gegen Israel gesteuert wurden. Grund, Auslöser dafür war die israelische Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus am 1. April. Es kam dann einige Tage danach zu einem israelischen Angriff, also Gegenattacke außerhalb von Teheran. Es wurden einige Militärstützpunkte, ich glaube, es war auch in Isfahan angegriffen. Aber man hatte damals den Eindruck, und das wurde auch so dann verbal bestätigt seitens Washington, das war es jetzt, ja. Also die haben beide Flagge gezeigt und jetzt ist mal Ruhe. Von iranischer Seite hieß es damals, Achtung, das waren nur unsere mehr oder weniger abgelaufenen Waffen aus dem Arsenal. Wir haben ganz andere Waffen noch, ja. Also wir haben hier sozusagen Material entsorgt. Das war unter anderem eine iranische Argumentation. Am Donnerstag rief die Delegation der Russischen Föderation im UNO-Sicherheitsrat auch eine Sondersitzung ein, um eben auf diese Ermordung von Haniyeh hinzuweisen und eine Resolution zu erreichen. War natürlich aufgrund des Widerstands der USA, Großbritannien und Frankreichs nicht möglich. Iran hat in der UNO festgehalten, was immer wir jetzt in naher Zukunft tun, wird erfolgen in Ausübung unseres legitimen Rechts auf Selbstverteidigung im Sinne des Artikel 51 der UNO-Charta. Das heißt, der Iran hat hier schon einmal klargestellt, Wir sind kein Rogue State, wir sind kein Schurkenstaat, wir verhalten uns nicht wie die Israelis jenseits aller völkerrechtlichen Grenzen, sondern was wir jetzt tun werden, wir wissen es noch nicht, wir sprechen hier am Samstagvormittag, vielleicht wird das klarer sein am Montag, aber es wird eine Aktion sein, die der Iran sieht im Rahmen des Völkerrechts, so wie es die UNO-Satzung festschreibt. Völlig unklar noch, aber das ist der Stand der Dinge. Zur Person Ismail Haniyeh, Vorsitzender des Politbüros, nicht des militärischen Arms der Hamas. Es galt bislang auch in der Region Westasiens und vielleicht auch andernorts, das ungeschriebene Gesetz, politische Führer werden nicht zur Zielscheibe. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich erinnere an den früheren ägyptischen Staatspräsidenten Sadat, der als Muslimbruder von den Muslimbrüdern ermordet wurde 1981. Es wurde ein früherer Hamas-Führer, der blinde Scheich, war Yassin, war ein legendäre spirituelle Führungsfigur der Hamas, wurde Anfang der Nullerjahre von Israel ermordet. Aber wenn wir nehmen beispielsweise die Konfrontation zwischen dem damaligen Premier Ariel Sharon und dem damaligen PLO-Chef Yasser Arafat im Jahr 2000, da war es war eine Belagerung der Stadt Ramallah, es war eine Belagerung des Hauses von Arafat. Die israelischen Panzerrohre gingen mehr oder weniger in sein Wohnzimmer, aber es wurde nie abgedrückt. Ja? Also Sharon, der ein Haudegen war und sich auch an wenig Regeln hielt, hielt sich zumindest als Militär an die Regel, dass er sein Gegenüber nicht jetzt in die Luft jagte. Ja, es ging alles um Angstmache, es ging um Druckmachen. Und wenn Israel nun auch die Führungsspitzen auf der anderen Seite erledigt, dann ist das ein Dammbruch. Ja, es ist eine Veränderung der Spielregeln und Israel schert sich sozusagen keinen Deut mehr darum, was der Rest der Welt sagt. Man weiß im israelischen Premierministerbüro, dass Washington ohnmächtig ist. Ja? Nicht nur aufgrund der aktuellen innenpolitischen Chaos-Situation, wo ja eigentlich nicht klar ist, wer regiert jetzt im Weißen Haus. Auch vielleicht zur Illustration und Erinnerung, vor 10 Tagen war Premier Netanyahu zu einem großen Besuch nach Washington aufgebrochen. Er hielt eine mächtige Rede im Kongress vor beiden Häusern, Senat und Abgeordneten. Und man hatte fast den Eindruck, hier spricht der US-amerikanische Präsident und nicht nur der israelische Premierminister, ja, mit stehenden Ovationen. Und er hat vor dem in seiner Rede 2 wichtige Elemente auch hochgebracht. Er hat zum einen gesagt, der große Feind ist der Iran und wir haben das Recht, den Iran sozusagen zu erledigen. Er tat dies vor allem auch natürlich auch mit Hinblick auf an die Adresse der US-amerikanischen Regierung. Die beiden Regierungen, und zur Erinnerung Biden, Vizepräsident von Obama, hatten an sich immer den Kontakt zu Teheran gesucht. Ja. Also das Nuklearabkommen von 2015 war ein Ergebnis der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, das damals Israel in Panik versetzte. Trump ist dann aus dem Ganzen wieder hat sich zurückgezogen und Israel damit Rückhalt gegeben. Aber er hat in seiner Rede vor dem Kongress ganz klar gemacht, unser Feind ist der Iran und wir werden gegen den Iran losschlagen. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, das war alles schon im Vorhinein ausgemacht, aber vielleicht doch, ja. Vielleicht ist diese Vermutung auch angesichts der Tatsache, dass es sich um eine versteckte Bombe gehandelt hat und nicht jetzt um einen Raketenangriff, wie es am Anfang hieß, war hier schon vieles in Planung und war das vielleicht alles schon eingebettet, auch in die Rede in Washington. Ja. Mag sein, dass es in diese Richtung geht. Ob es da noch eine Logik gibt oder ob Israel und vor allem Premierminister Netanyahu das alles nur tut, um an der Macht zu bleiben, um auf Zeit zu spielen, um zu warten, bis Donald Trump wieder im Weißen Haus ist und er dann sozusagen tun und machen kann, was er will, weil der Rückhalt von Trump, wenn es um Israel geht, ist offensichtlich. Der ist bei Biden jetzt unter Anführungszeichen, weil Biden, wie wir alle wissen, nicht wirklich jetzt mehr Herr der Situation ist. Aber die ist, sagen wir mal, im Establishment rund um Biden, Jack Sullivan, Sicherheitsberater, Blinken, die sehen das alles ein bisschen kritischer, was Israel und seine Rolle gegenüber im Gazastreifen und gegenüber Iran anbelangt, da können dann andere Kaliber kommen, ja. Und vielleicht setzt Netanyahu hier auf Zeit und rechnet damit, dass er dann im November total freie Hand hat. Er hat ja an sich schon freie Hand. Und Israel tut und macht, was es will, ja. Also das hält sich an überhaupt keine Grenzen mehr. Und es gibt ja auch gar keine Reaktion des Westens darauf. Also nur als Fußnote hier angemerkt, es laufen die Olympischen Spiele in Paris. Israelische Sportler sind dort schwer bewacht von israelischen Sicherheitskräften und wirken mit. Ich bin kein Freund von Sanktionen und schon gar kein Freund von Sportsanktionen oder Kultursanktionen. Aber es gibt einfach keine Antwort darauf, ja. Und wenn man sich jetzt kurz daran zurückerinnert, dass Olympia ja in der Antike und auch dann zu späteren Zeiten immer auch so etwas wie ein Waffenstillstand war, ja, gerade daran hält sich Israel nicht, ja, vor der Welt. Also dass die tun, greifen an, brechen etwas Größeres vom Zaun, was wissen wir noch nicht. Aber Sie haben auch in der Frage aufgeworfen, übernimmt sich da Israel nicht, ja? Und ich würde diese Frage mit Ja beantworten. Meines Erachtens übernimmt sich Israel jedenfalls, weil es sind wahrscheinlich 800 bis 1000 israelische Soldaten bei dieser Landinvasion im Gazastreifen ums Leben gekommen. Es sind Tausende so verletzt, dass sie im Moment nicht einsatzbereit sind. Es herrscht auch eine gewisse Frustration unter der israelischen Armee, die übrigens nie ein Freund von Netanyahu war, ja. Also Netanyahu wird von der Armee nicht ernst genommen. Das galt für andere Premierminister anders, weil die waren unter anderem Teil der Armee, wie ein Yitzhak Rabin, wie ein Benny Gantz, ja, die sind aus der Armee gekommen und dann in die Politik gegangen. Aber Netanyahu hat keine Freunde in der israelischen Armee. Jetzt sozusagen zu meinen, man könnte sowohl im Gazastreifen, wo gewisse Kräfte nicht zerschlagen wurden, ja, weil es gibt ja weiterhin Raketenangriffe auf Tel Aviv aus dem Gazastreifen, es werden israelische Panzer in die Luft gesprengt von Palästinensern, die mit bloßer Hand ihre Granaten sozusagen auf die israelischen Panzer loslaufen. Also das ist einfach ein Guerillakrieg, der nicht zu gewinnen ist, ja. Und dann auch noch vorzugehen gegen die ja viel besser ausgestattete Hisbollah gegen den Iran, das erscheint mir dann doch eine Selbstüberschätzung. Und vergessen wir eines nicht, der Iran ist heute nicht international isoliert. Der Iran hat eine strategische Partnerschaft mit China. Der Iran hat eine dichte militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation. Der Iran steht nicht isoliert da, ja. Und es ist eine andere Situation, als wenn wir jetzt zurückgreifen ins Jahr 2008, 2009, als der UNO-Sicherheitsrat den Iran sanktionierte. Heute wird niemand im UNO-Sicherheitsrat den Iran sanktionieren, ja. Und das ist, ich würde sagen, hier liegt eine massive Selbstüberschätzung Israels da.
Ja, und das war eben auch die Frage, die wir schon im Vorhinein unserer Aufzeichnung dieses Podcasts debattiert haben, nämlich über das Kalkül von Israel, zunächst Libanon anzugreifen und dort einen ranghohen Führer zu ermorden und noch quasi wenige Stunden später den Iran zu attackieren und dort den Politführer der Hamas umzubringen. Also dass ich würde Ihnen da zustimmen, das ist wahrscheinlich eine wahnsinnige Selbstüberschätzung Israels. Aber die Frage, die sich natürlich auch stellt, Frau Kneißl, ich hatte es zu Beginn schon erwähnt, das Ganze geschah jetzt nicht, also der Mord von Haniyeh, das Hamas-Führers geschah jetzt nicht spontan, sondern er war von langer Hand geplant. Dieses Attentat war über 2 Monate geplant. Die Bomben waren schon platziert. Das heißt, es ist, das wird sich auch von iranischer Seite eingestanden, ein massives, ein Totalversagen der iranischen Sicherheitskräfte, aber Frau Kneißl, wahrscheinlich auch ein Totalversagen der iranischen Geheimdienste. oder wie erklären Sie sich, dass so etwas möglich war, wobei man ja auch weiß, dass man da zum Hauptziel Israels mittlerweile neben Palästina und Libanon geworden ist. Also würden Sie da, wie erklären Sie sich dieses Totalversagen des Sicherheitsapparates und der iranischen Geheimdienste? Was ist da Ihr Ansatz?
Die iranischen Sicherheitskräfte sind natürlich auch ein etwas fragmentierter Sektor. Ja? Also wir haben hier eine ganze Reihe von Apparaten, die parallel arbeiten, die vielleicht nicht im perfekten perfekter Kommunikation zueinander stehen. Vielleicht, aber ich getraue mir hier keine kluge Antwort darauf oder überhaupt eine Antwort, weil ich keinen Einblick habe. Gott sei Dank habe ich keinen Einblick in diesen Bereich. Ja, aber es ist eine Erniedrigung für den Iran. Ja, und unter Anführungszeichen war ja interessant, auch wer die Reaktionen setzte. Es war der oberste Revolutionsführer. Es waren die Revolutionsgarden, die antworteten. Es war nicht der neu gewählte, ins Amt eingeführte Präsident. Der frühere Präsident, der bei einem Helikopterabsturz vor 2 Monaten ums Leben kam, Raisi, war eine Persönlichkeit, die zum eigentlichen Machtestablishment rund um die Revolutionsgarden einen direkten Draht hatte. Und wenn man jetzt das Ganze versucht, und ich denke laut, ja, ich habe darüber jetzt nicht persönlich im Vorgespräch nachgedacht, aber es war vor circa 10 Wochen, dass Raisi bei dem Helikopterabsturz ums Leben kam. Damals hieß es schlechtes Wetter. Andere haben gesagt, wir wollen noch genau wissen, ob es wirklich nur schlechtes Wetter war oder andere Hintergründe hatte. Und wenn das jetzt stimmt, was New York Times da wiedergibt, dass vor rund 2 Monaten diese Bombe schon bereits platziert werden wurde, dann gibt es hier ein zeitliches Momentum, das eine gewisse Konvergenz schafft. Aber das alles kann nur funktionieren, und das ist vielleicht das Entscheidende, mit Personen, die für Geld oder was auch immer für Israel arbeiten. Ja. Das sind ja jetzt nicht israelische Experten, die da eingeschleust werden, sondern das sind Iraner, die das machen. Und wir hatten im Iran immer wieder Fälle von Personen, die bezichtigt wurden, für die USA oder für Israel zu spionieren. Es kam zu Hinrichtungen, es kam zu langen Haftstrafen. Von außen betrachtet fragt man sich dann, sind das wirklich alles israelische Spione oder nicht? Aber angesichts dessen, was wir jetzt gerade besprechen, muss man zu dem Schluss kommen, ja, hier gibt es Personen, offenbar auch in höheren Ebenen des iranischen Sicherheitsapparates, die für Israel arbeiten.
Mhm. Ja, und lassen Sie uns auch noch auf eine brisante Aussage des von Recep Tayyip Erdogan blicken, denn er hat jetzt am vergangenen Sonntag während einer Kundgebung während seiner regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung hat er ausgeführt, ich zitiere ihn einmal, angesprochen auf den Konflikt, auf den Krieg zwischen Palästina und Israel, sagte er, so wie wir in Karabach und in Libyen eingegriffen haben, werden wir auch hier vielleicht dasselbe tun. Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein, damit wir diese Schritte unternehmen können. Damit verwies er zunächst mal auf die aktive Beteiligung der Türkei am libyschen Bürgerkrieg sowie auch auf die jüngsten Kampfhandlungen in der Region Karabach. Der israelische Außenminister Israel Katz reagierte auch mit einem mehr als nur provokativen Twitter-Posting und machte klar, Erdogan tritt in die Fußstapfen Saddam Husseins und droht mit einem Angriff auf Israel. Denken Sie daran, was passiert ist. Ja, das Ganze geschah jetzt am Sonntag, die Aussage. Jetzt wenige Tage später kam es zu dieser Eskalation in Libanon und Iran. Das Pikante dabei ist, die Türkei ist bekanntermaßen NATO-Mitglied. Also Frau Kneißl, jetzt nach den Geschehnissen der letzten Tage, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass die Türkei in Israel einmarschiert oder dort zumindest militärisch aktiv wird. Halten Sie das auch in Anbetracht der Zuspitzung der Ereignisse für wahrscheinlich? Und was würde es denn überhaupt bedeuten, wenn ein NATO-Mitglied auf einmal Israel angreifen würde?
Ja, das wäre ein Fall. Ich glaube, da wüsste man dann in Brüssel wirklich nicht, was man jetzt tun sollte. Und es kam ja auch von israelischer Seite die Aufforderung, die Türkei aus der NATO rauszuwerfen. Israelische Außenministerium hat seine Botschafter losgeschickt in sämtliche NATO-Staaten, um dafür zu werben, dass die NATO die Türkei ausschließt. Also das ist jetzt unter anderem eine, unter Anführungszeichen, diplomatische Aktion Israels. Aber das deutet auch darauf hin, dass man das ein bisschen ernst nimmt, ja, weil man könnte ja auch jetzt sagen, das ist ein verbaler Ausritt von Erdogan, er hat schon viel gesagt, aber wir nehmen ihn nicht ernst. Hier nimmt man aber vielleicht gewisses Ernst und reagiert eben auch mit der Aktion, für seinen NATO-Rauswurf zu lobbyieren. Schwer zu sagen. Also es ist mir jetzt nicht ganz vorstellbar, wie die türkische Armee in Israel, in Gaza einmarschieren könnte, operativ werden, so wie sie das in Bergkarabach oder in Libyen gemacht hat. Es sind völlig andere Sachverhalte. Aber andererseits ist Erdogan ist kein Verrückter, ja. Also Erdogan ist nicht irrational. Er wird zwar gerne von manchen westlichen Medien in diese Richtung gedrängt, aber Erdogan weiß schon, was er sagt und tut. Und ich glaube, das hat er jetzt auch nicht nur an die Adresse der islamischen Welt gerichtet, so im Sinne von, wir stehen mit unseren Brüdern, die hier unter grauenhaften Umständen sterben im Gazastreifen oder wo auch immer, sondern es wird schon einen guten Grund haben, warum Erdogan das sagt. Also ich halte ihn nicht für irrational auf dieser Ebene. Und wir wiederholen uns mit unserem Sprachgebrauch. Es spitzt sich vieles zu, es eskaliert und es wird zu einem unüberschaubaren Mehrfrontenkrieg. Es geht fast in ein trojanisches Jeder gegen jeden über. Ja? Also alle Aufmerksamkeit war jetzt die letzten 2 Jahre auf das Schlachtfeld Ukraine gerichtet, mit der großen Sorge, es könnte zu einem nuklearen Schlagabtausch kommen. Ich habe diese Sorge nicht ganz geteilt, weil ich hier doch damit rechne, dass immer noch genug rationale Menschen an verschiedensten Hebeln sitzen. Also Moskau ist auf jeden Fall rational. Und wir haben jetzt auch bei diesem Gefangenenaustausch gesehen, es gibt Kanäle, die funktionieren und da ist Ratio und nicht Emotio, wie in Berlin. Inwieweit aber das Schlachtfeld Westasien kontrollierbar ist, wir werden es sehen. Also ich habe in einem Kommentar für die russische Zeitung Wedomosti am Mittwoch geschrieben, als diese Ermordung Hanies erfolgte, alle Augen sind jetzt auf Moskau und Peking gerichtet, weil wenn irgendjemand noch so etwas wie eine Einflussmöglichkeit hat, einen Hebel, und der Hebel ist vor allem in Richtung Israel zu setzen, dann ist das Peking und Moskau.
Ja, Frau Kneißl, und ich würde sagen, wir beobachten das Ganze weiterhin kritisch. Wahrscheinlich wird es dort in den nächsten Tagen zu einem Angriff des Irans auf Israel kommen. Wir werden gespannt darauf blicken und hoffen natürlich, dass es zu einer Deeskalation auf welchem Wege auch immer kommt, wahrscheinlich über den Weg von China oder Russland. Aber lassen Sie uns jetzt zum Abschluss unseren heutigen Podcast noch in ein Land blicken, das wir, glaube ich, hier in unserem Podcast noch kein einziges Mal besprochen haben, nämlich Venezuela. Dort fanden die Am Sonntag die Präsidentschaftswahlen statt. Dabei haben über 21 Millionen Menschen im In- und Ausland ihre Stimme abgegeben und der amtierende Präsident Nicolas Maduro wurde dabei zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. Mit dem Wahlerfolg begeht er jetzt seine dritte sechsjährige Amtszeit in Folge und in den Umfrageergebnissen vor der Wahl lag noch das oppositionelle Parteienbündnis deutlich vor Maduro, weshalb der US-Außenminister Antony Blinken sage, er habe große Zweifel am offiziellen Wahlergebnis und er teilte jetzt auch mit, dass die USA den Oppositionsführer als rechtmäßigen Präsidenten anerkennen werden. Er beruft sich bei seiner Entscheidung auf die veröffentlichten Wahllisten der Opposition, aus denen hervorgehen soll, dass Maduros Herausforderer Edmund González die Wahl gewonnen hat. Damit droht jetzt auch eine Wiederholung der Ereignisse nach der letzten Präsidentschaftswahl wie im Jahre 2018. Damals haben die USA und in der Folge auch die EU den Wahlsieg Maduros nicht anerkannt und sie sahen damals Juan Guaido als den legitimen Interimspräsidenten Venezuela. Ja, Frau Kneißl, ich weiß natürlich, diese Woche war eher mit dem Fokus auf Nahost, auf Westasien. Dennoch haben Sie verfolgt, was dort in Venezuela geschehen ist und wie schätzen Sie da die Wiederwahl und die Nichtanerkennung Maduros von Seiten der USA und wahrscheinlich auch bald von Seiten der EU ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Venezuela ist ein Land, das die USA nicht kalt lässt. Ja, also zur Erinnerung für uns alle, Venezuela war der wichtigste Erdöllieferant für die USA, bevor die USA in Richtung Schieferöl, Schiefergas gingen und sozusagen selbst wieder zu einem Erdöl- und Erdgasproduzenten wurden, beziehungsweise alles noch weiter zurückgerichtet, Ende der 90er Jahre, als Hugo Chavez, Vorgänger von Maduro, die Macht übernahm und Venezuela, das an sich in seinem politischen und militärischen Apparat sehr, sehr US-amerikanisch war, umgedreht wurde. Ja. Also es wurden Personen auf allen Ebenen ausgetauscht, vom Ölkonzern PDVSA bis Militär. Also es wurde umgepolt. Ja. Und das Ganze liegt jetzt auch schon wieder 26 Jahre zurück. Das heißt, da ist eine andere Generation. Maduro war im Jahr 2018, stand unter einem großen Druck, aufgrund der damaligen groß angelegten und wahrscheinlich vom Ausland auch mitkoordinierten Demonstrationen unter Juan Guaido, damals Parlamentspräsident. Guaido wurde von Washington, aber auch von einigen europäischen Regierungen als eine Art Gegenpräsident gesehen. Übrigens auch in Wien hatte ich als Außenministerin so mein kleines Problem mit meinen Regierungskollegen. Ich hielt nichts davon, dass man sozusagen Guaido hier unterstützt. Aber das sahen andere anders in der österreichischen Bundesregierung. Und man übernimmt hier sozusagen seitens Washingtons neuerlich einen Versuch, Maduro zu delegitimieren. Wie jetzt die Auszählung der Wahlzettel, wie das alles funktioniert hat, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es zeigt sich eine gewisse Kontinuität Washingtons in Venezuela sich einzumischen, ja. Und vor dem Hintergrund der US-Sanktionen gegen russische Energielieferungen an den Westen hat man ja auch in der Vergangenheit über den Ölkonzern Chevron in Caracas wieder laut angeklopft und gesagt, wir würden gerne wieder Geschäfte bei euch machen. Ja. Es gab widersprüchliche Meldungen, wie die Regierung Maduro darauf reagiert. Vielleicht, ja, ist jetzt nur eine Spekulation, vielleicht hat Maduro dann letztendlich gesagt, nein, wir haben kein Interesse für Chevron, hier die Pforten zu öffnen. Vielleicht ist das sozusagen ein Momentum, warum man gegen Maduro weiterhin vorgeht, weil man einfach gerne im Land mit den größten Erdölreserven, und da sprechen wir jetzt erst von den unkonventionellen Erdölreserven, dem sogenannten Schieferöl, Ölsanden, einfach Geschäfte machen möchte. Und es ist für die USA ein Objekt der Begierde. Es liegt vor der Haustür sozusagen, vor dem US-amerikanischen Hinterhof. Und man kann dann seine eigenen Erdöl- und Erdgasvorräte wieder mal einsparen und in Venezuela Geschäfte machen. Also Venezuela war in der Vergangenheit und wird auch vielleicht also von den USA zukünftig weiterhin nicht in Ruhe gelassen werden, weil hier einfach diese alten Begierden US-amerikanischer Seite bestehen. Und die sind seit langer Zeit da. Ja. Also Venezuela ist auch nicht zufälligerweise ein Gründungsmitglied der OPEC 1960 gewesen, weil es in Venezuela in den 50er Jahren bereits Bestrebungen gab, aus dieser US-amerikanischen Umklammerung freizukommen und nicht eben jetzt von United Fruit Company bis zu den US-Ölkonzernen verwaltet zu werden. Das ist ein altes Thema. Ich würde sagen, die USA wären ganz gut beraten, in ihrem eigenen Schlamassel jetzt einmal die Finger zu lassen, von Unruhe zu stiften, wo auch immer, egal ob das Lateinamerika ist oder Teheran, sondern sich einfach auf sich selbst zu konzentrieren und den Mist vor der eigenen Haustüre zu kehren. Und der ist besonders groß an der Ost- und an der Westküste, wo einfach viele inneramerikanische Probleme herrschen.
Ja, und diesem Ratschlag kann ich mich zum Abschluss dieses Podcasts selbstverständlich nur anschließen. Es gibt ja dieses hehre Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staates. Das ist ein Prinzip, das sich die USA durchaus mal zu Herzen nehmen könnten. Frau Kneißl, ich bedanke mich bei Ihnen vielmals.
Vielen Dank.
Auch diese Woche wieder sehr interessant, und wir blicken sehr gespannt auf das, was da jetzt in Westasien, in Nahost geschehen wird. Ich denke, es wird uns auch nächste Woche wieder in unserem Podcast beschäftigen. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt und es zu einem offenen militärischen Schlagabtausch zwischen Iran und Israel, womöglich auch Libanon oder die Türkei kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Frau Kneißl, ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.
Danke.
Genießen Sie den Sommer in der Provinz, in Ihrem Holzhaus, und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank. Alles Gute und eine friedliche Woche uns allen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, liebe Zuhörer, auch an euch eine friedliche Woche. Genießt den Sonntag, das schöne Wetter da draußen, und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.